Jugendliche und liebe Kinder und liebe Gäste. Als ich vor 10 Monaten in Brasilien war, da gab es so herrliche Avocados. Also wer Brasilien kennt, so Dinger, lecker. Und ich habe 3 Avocados Kerne mitgenommen und in einen Topf gepflanzt. Und das ist nichts geworden. Oh. 8 Monate nichts. Aber jetzt kam ich nach Hause. So schön. Das ist das Wunder, das ich auch hier erlebt habe, als ich vor 14 Monaten war. Da war ein Treffen mit unseren Freunden aus Afghanistan und Syrien und Iran. Und da habe ich gesagt, oh, ob es was wird. Inge, du weißt gar nicht, was ich gedacht habe damals. Ich war ein bisschen skeptisch. Aber gestern haben wir uns wieder mit diesen Flüchtlingen getroffen. Und ich muss sagen, die blühen auf. Viele Fragen über die Bibel, tolle Fragen. Interesse, Zustimmung. Ich kann sagen, macht weiter. Schmeißt die Avocados nicht weg. Für die, die mich nicht kennen, ich heiße Sylvain Romain. Wie man das hört, bin ich Franzose und Prediger. Allerdings bewusst, freiwillig, ohne Anstellung. Warum? Weil ich seit Jahrzehnten, eigentlich mein ganzes Leben, als Schwerpunkt in meinem Herzen die Mission unter Muslime hatte. Und das mache ich mehr oder weniger Vollzeit seit 42 Jahren jetzt. Ich wohne in Österreich und freue mich, dass ich heute in Schweinfurt bin. Ich bin überzeugt, dass wir es heute Morgen gesungen haben in diesem alten Lied, die Ernte ist reif, die Ernte ist da. Wir stehen vor großen Umwälzungen in dieser Welt. Und Deutschland wird sich auch in den nächsten Jahren kolossal verändern und auch für uns endlich mal die Chance bieten, dass wir endlich mal aus der Komfortzone rauskommen. Die Leute werden uns Fragen über Fragen stellen. Ich war gestern noch in Frankreich und ich sprach mit einem Prediger, der sagte, vor 10 Jahren, wenn du in Frankreich gesagt hast, ich bin Pastor, dann haben die Leute einen großen Bogen um dich herum gemacht, weil Frankreich wesentlich gottloser ist als Deutschland von der Tradition der französischen Revolution her. Er sagt aber heute nach 10 Jahren, wenn du sagst, du bist Pastor, da kommen die Leute und sagen, wow, und haben Fragen. Die Zeiten ändern sich. Merkt euch das. Seid bereit. Bereitet euch vor. Die Welt kommt zu uns. Deutschland wird immer bunter. Und wie jemand auch sagte heute, Länder wie Syrien, wo es keine einzigen Adventisten gab, Afghanistan, wo es so gut wie keine Christen gab, die Leute kommen zu uns. Und das sind nicht unbedingt armselige Flüchtlinge. Es sind viele, die aus reichen, aus einflussreichen Familien kommen. Und das sind nicht nur Flüchtlinge übrigens. Wir haben Studenten, die morgen leitende Positionen in ihren Ländern haben. Akademiker, Politiker, Ärzte, Geschäftsleute. Wir haben auch Geschäftsleute, die nach Deutschland kommen. Wir haben Touristen, die Geld haben. Die Welt kommt zu uns. Das Problem, was wir oft haben, ist, dass wir über die Freundschaft hinaus nicht weiterkommen. Ja, man kann Tee trinken und Couscous essen oder wie das heißt. Wunderbar. Das habt ihr mit euren deutschen Nachbarn wahrscheinlich genauso. Wie komme ich weiter? Und deswegen bin ich wieder in Schweinfurt, nicht um ein fertiges Programm zu bringen. Ich kann euch heute Abend so viel erzählen, bis ihr alle wie Eutychus um Mitternacht einschlaft. Das kann ich. Aber das will ich nicht, sondern ich möchte kratzen, wo es juckt. Ihr habt die Möglichkeit, einen alten Prediger, nicht mehr ganz so jung, einfach Fragen zu stellen in Bezug auf, ja, zunächst Mission über Muslimen. Ich bin da ein bisschen der Fachidiot, ja. Aber auch über im Grunde genommen alles Mögliche. Warum nicht? Genießt das einfach. Ich habe nicht Antwort auf alles, aber ich werde mir Mühe geben, euch zu helfen, vor allem diese Stolpersteine, die im Dialog mit anderen sind oder vielleicht in unseren Köpfen sind oder in ihren Köpfen wegzunehmen. Und deswegen habe ich heute ein Bibelstudium mit euch ausgesucht. Und zwar, es geht um die berühmte Frage, was geschieht mit den Menschen, die nie von Christus gehört haben. Also es ist ein Bibelstudium, es ist eine Predigt. Ich lade euch ein, dass ihr unsere Bibel zur Hand nehmt, nach der kleinen Einleitung. Was geschieht mit Menschen, die nie von Christus gehört haben? Ich habe dieses Thema bewusst gewählt, um euch so ein bisschen einen Blick zu geben, wie die Bibel denkt, wie Gott in der Bibel denkt, was uns die Bibel an Antworten gibt. Die meisten sind irgendwie von Calvin geprägt. Johannes Calvin, mein lieber Landsmann, Franzose, sagte, Gott hat Menschen dazu prädestiniert, gerettet zu werden. Das ist das jüdische Volk. Wenn du 1% jüdisches Blut bei dir hast, in deinen Arterien, in deinen Venen, bist du gerettet. Egal, was du tust. Und daraus kam die once saved, always saved. Wenn du einmal gerettet bist, bist du immer gerettet. Warum? Weil du Ja zu Jesus gesagt hast. Alle Menschen sind verloren. Alle Menschen sind verloren, es sei denn, dass sie Jesus annehmen. Und da kommt der weiße Mann, ne, nach Afrika und predigt und sagt, wer nimmt Jesus an? Und alle machen die Hand hoch und sagen, ich wurde am 14. September 2019 um 11.10 Uhr gerettet. Ja, der hat sich für Jesus entschieden, er ist gerettet. Was war mit dem Gehörlosen? Was war mit dem Mann, der krank war? Was war mit dem Mann oder der Frau im Nachbarndorf? Tja, die sind verloren. Ist doch klar. Das ist die Theologie, die uns auch prägt, mit der Konsequenz, dass wir die ganze Welt evangelisieren müssen, sonst werden die Leute verloren. Das ist die ultimative Konsequenz. Ja, jeder Mensch, der nicht von Christus gehört hat, wird verloren gehen. Ob das jetzt in Schweinfurt ist oder irgendwo in der Antarktis ist, spielt keine Rolle. Ja, ich weiß, in der Antarktis gibt es nicht so viele Menschen. Aber ja. Okay, wir versuchen jetzt eine biblische Antwort. Punkt Nummer 1. Meine Bibel sagt, und ich denke deine auch, Jesus ist der einzige Retter. Und uns fallen gleich ganz viele Texte ein, die wir alle auswendig kennen. Apostelgeschichte 4,12. In keinem anderen ist das Heil. Und es ist kein Name unter den Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen, sagt Petrus, Apostelgeschichte 4, Vers 12. Gott hat seinen einzigen Sohn gegeben. Gott hat nicht zwei Söhne, er ist der einzige. Bitte lass das Wort eingeboren mal beiseite. Das heißt, das Wort Monogenes, was in der Bibel steht, bei der Jairus Tochter zum Beispiel, das war die einzige Tochter, mehrmals in Lukas. Gott hatte nur einen Sohn, Jesus Christus. Und dieser Sohn sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also der Anspruch des Christentums ist ganz eindeutig. Eindeutig, es gibt keinen anderen Retter. Und dabei sagt dieser Retter, und ich lese ein bisschen weiter hier, in Römer 5, Vers 18, und die anderen Texte könnt ihr aufschreiben, wenn ihr wollt, wir werden die nicht alle lesen, aber die sagen im Essenz das Gleiche. Hier ist eine mathematische Gleichung. Durch die Sünde des einen ist die Verdammnis über alle Menschen gekommen. Also durch Adam. Adam und Eva waren ja eins, ne? Also wir sollen nicht immer die Eva kritisieren, denn Adam war auch dabei. Und die waren eins, ein Fleisch. Und durch die Sünde des einen ist die Verdammnis zu allen gekommen, ja? Auch zu uns. Aber genauso durch die Gerechtigkeit des einen, Jesus Christus, ist was? Die Rechtfertigung gekommen. Für wen? Für alle. Genauso wie wir alle durch ein Virus infiziert sind, ohne dass wir unbedingt was falsch getan haben. Wir können ja nichts dafür, dass Adam und Eva den Apfel gegessen haben oder die Beeren und dass unsere Eltern uns so und so erzogen haben. Können wir nichts dafür. Aber genauso ist durch die Gerechtigkeit Jesu, durch das die Impfung, das Blut, den Serum, nennen das wie ihr wollt, die Medizin, Jesu Blut, genauso sind wir alle gerettet. Und dieses Wort alle steht immer wieder hier an diesen fünf Texten. Jesus ist gestorben, damit alle gerettet werden. Und ich hätte beinahe gesagt, in allem sind wir alle verloren, auch die, die es nicht wollen. Ja? Noch einmal, wir können nichts dafür. Aber in Jesus sind alle gerettet und jetzt kommt's. Alle, die es wollen oder nicht. Und das ist die große theologische Frage. Sind alle Leute gerettet, die es wollen und Jesus annehmen, oder sind alle gerettet außer derer, die es nicht wollen? Wird kompliziert. Denkt darüber nach. Wir werden ein bisschen darüber reden heute. Ich denke, der Hauptsatz des Christentums ist dieser Satz. Ich kann nichts dafür, aber ich kann was dagegen. Alle Religionen sagen, ich kann nichts dafür. Ich bin so geboren. Psychologen sagen, du bist das Produkt der Erziehung. Der Marxismus, also Produkt des Klassenkampfs. Die Evolution sagt, du bist das Produkt der Evolution halt. Du kannst nichts dafür, dass du Alkoholiker bist, was weiß ich was. Aber die Bibel sagt, du kannst was dagegen. Und zwar Jesus annehmen. Und es gibt einen wunderbaren Satz von Ellen White, die sagt, niemand kommt in den Himmel, weil er gut ist. Und niemand ist verloren, weil er schlecht ist. Wow. Noch einmal. Niemand kommt in den Himmel, weil er gut ist. Und niemand geht verloren, weil er schlecht ist. Sondern die Leute, die nicht in den Himmel kommen, sind die, die Jesus ablehnen. Okay? Die Bibel spricht von der Erlösung in drei Dimensionen. Am Kreuz wurden wir erlöst von der Schuld. Wir wurden freigesprochen von der Schuld am Kreuz. Heute werden wir von der Macht der Sünde erlöst. Das heißt nicht, dass wir sündlos werden, aber Gott kann uns die Kraft geben, die eine oder andere Gewohnheit zu lassen. Und dann zeigt er uns die nächste Sünde, aber da kommen wir noch drauf. Wir sind nie fertig. Aber heute werden wir von der Macht der Sünde erlöst. Und wenn Jesus wiederkommt, werden wir erlöst werden von den Folgen der Sünde, nämlich vom Leid in allen Formen. Das heißt, die Erlösung ist eine Tatsache, jetzt, die mit Jesus zu tun hat und die unabhängig von mir ist. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe hier eine Narbe. Ja, als ich ein kleiner Junge war, ich glaube, ich war 4, 5 Jahre alt, bin ich so gegen eine Ecke gelaufen. Die war aus Granit. Bumm. Hat viel geblutet. Jetzt stellt euch vor, der Arzt hätte gesagt, mein Junge, ich kann das schon reparieren, aber erstmal musst du unter die Dusche und einen Anzug anziehen und versprechen, dass du brav bist. Da musste meine Doktorarbeit lesen, wie ich Arzt wurde, muss meine Eltern kennenlernen, meine Frau, wo ich wohne, wann ich geboren bin. Und erst dann werde ich dir hier die Birne reparieren. Hat das der Arzt so gemacht? Nein. Er hat mich repariert. Ehrlich gesagt, wenn dieser Arzt heute hier ist, bitte mach die Hand hoch. Ich würde ihm gern eine Merci-Schokolade schenken. Aber er hat mich nicht geheilt oder zurecht gebastelt oder nennt das wie ihr wollt oder das Leben gerettet mit irgendwelchen Bedingungen, sowohl moralisch, ich soll brav sein, oder intellektuell. Wir werden nicht gerettet durch das Wissen. Müssen wir sehr aufpassen. Manche denken, die sind durch gute Werke gerettet. Ich habe den Eindruck manchmal, in meiner Gemeinde, wo ich bin, ich werde gerettet durch die Werke. Der die beste Auslegung von Daniel 11 hat, der ist Superman. Wer in der Sabbatschule eine Antwort gibt, die daneben ist, macht uns unser Wissen über Gott einen besseren Menschen, ja oder nein? Ich sage nein. Die Pharisäer kannten die Bibel auswendig, wortwörtlich in Hebräisch. Aber Jesus tadelt sie sogar dafür, zum Teil. Ihr sucht in der Schrift, aber ihr kapiert nichts. Später mehr darüber. Das heißt, kennst du deinen Erretter? Ich kenne meinen Erretter nicht, wenn es hier um meine Narbe geht. Ich kenne ihn nicht. Ich bin ein bisschen wie der blinde Mann in Johannes 9. Kennt ihr die Geschichte? In Johannes 9 ist ein Mann, der ist blind geboren. Jesus heilt ihn und wow, da kommt natürlich die ganze Presse, ne? Alle sind da mit Mikrofon. Alle DW-Fragen haben wir in Johannes 9. Wer hat das gemacht? Wie? Warum? Wo? Was? Und der Mann so, ich habe keine Ahnung, ich weiß gar nicht. Und irgendwann gehen diese ganzen Boulevardpresse der damaligen Zeit ihm auf die Nerven. Und dann sagt er, aber ich weiß es nicht, aber eins weiß ich. Ich war blind. Und jetzt sehe ich. Das heißt, das, was Jesus in unserem Leben getan hat, ist tausendmal wichtiger, als wer er ist, möchte ich fast behaupten. Falls ihr heute Nachmittag Fragen habt, schreibt euch Fragen auf. Eine klassische Frage, die kommt in Bezug auf die Muslime, die alle Adventisten schreiben, weil die selber, weil meine Gemeinde oft uneinig ist, ist die Frage der Trinität. Ich weiß, dass es selbst unter Adventisten mehrere Möglichkeiten gibt. Und da gibt es auch Streit. Schreibt die Frage, ich gebe mal meine Antwort. Aber meine Antwort könnt ihr schon haben zum Teil. Ich werde nicht errettet dadurch, dass ich Gott verstehe, wie er Vater, Sohn, Heiliger Geist ist, beziehungsweise in der Offenbarung Vater, Sohn und sieben Geister. Wenn ihr das verstehen könnt, ist gut. Und wie ihr das versteht, ist vielleicht gut, ich weiß es nicht. Aber wichtig ist, dass Jesus mich gerettet hat. Das ist wichtig. So, jetzt zurück zum Thema. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wow. Das ist natürlich ein Anspruch. Da sagen die Leute, aber ihr Christen, ihr seid ganz schön, wie heißt das, eingebildet. Ne? Da kamen sogar mal die katholischen Kardinäle zum Papst aus Korea, Japan und China mal und sagten, ey, warum nehmen wir nicht Konfuzius, Lao Tzu, Buddha und so, nehmen Jesus. Ja? Ich meine, das waren auch gute Leute, oder? Der Papst hat damals Nein gesagt. Okay, ist heute vielleicht ein bisschen anders. Aber tatsächlich, wenn wir die großen Religionen der Welt sehen, ich gehe einfach mal von diesen vier Namen, Buddha, Lao Tzu oder Konfuzius, sagt man auf Deutsch, und Mohammed. Bleiben wir bei den vier. Niemand von denen hat gesagt, er ist der Retter der Welt. Wir gucken uns das an. Sag mal, gucken oder schauen hier. Ist noch Bayern. Schauen, ne? Okay, wir schauen uns das an. Zigong, fragte Konfuzius, Meister, bist du der Heilige? Also zur Vorgeschichte, der Konfuzianismus, der hat so ein dickes heilige Buch und drin steht alles über den heiligen Menschen, den heiligen Mann, wie er sein soll. Und das ist ja das Idealbild der Japaner, Koreaner, Chinesen, Vietnamesen. Das heißt, immer brav sein, immer selbstbeherrscht, immer freundlich, immer geduldig und so weiter, ne? Und Lao Tzu soll dieses Buch geschrieben hat. Konfuzius, jetzt bin ich schon bei Lao Tzu. Aber sein Jünger, also sein Mitarbeiter, Zigong, fragt ihn, Meister, bist du der Heilige? Und Konfuzius sagt, der Heilige? Das kann ich nicht erreichen. Das heißt, er schreibt ein Buch über den Superman, sagen wir mal so, und er sagt, das kann ich nicht. Und sein Jünger Zigong wird so ein bisschen sauer und sagt, ja, aber du lernst. Und du bist nie satt, du willst immer mehr wissen, also du bist ein weiser Mensch, du lehrst, du wirst nie müde, du zeigst das Güte. Meister, du bist der Heilige. Und wisst ihr, was Zigong sagt? Ich sag's mal auf Chinesisch. Jetzt willst du etwa mir die Bezeichnung Heiliger Mann auf mich beziehen? Nicht so, Shamahua. Nicht so, Shamahua, das heißt, was erzählst du für einen Blödsinn? Chinesisch, ja. Sagt das nicht im China-Restaurant, also ich bring's euch nicht bei. Er sagt, nein, ich weigere mich, ich bin es nicht. Der Guru, sozusagen, der Idealmann des Konfuzianismus, Konfuzius selbst sagt, ich bin es nicht. Buddha, genauso. Wir gehen mal ein bisschen zum Koran, wo viermal im Koran Mohammed aufgefordert wird, für seine Sünden um Vergebung zu bitten. Und die Muslimen sagen, ja, das waren nur kleine Fehler, so faux pas, wie heißt das auf Deutsch, so Ausrutscher. Nein, das arabische Wort, was wir viermal im Koran hier haben, ist, dass Mohammed ein Verbrecher war. Bitte um Vergebung für deine, hier habe ich es höflich gesagt, Missetaten, eigentlich heißt es, für deine Verbrechen. Mohammed ist ein Verbrecher, sagt viermal der Koran. Ja. Und Buddha hat sich auch geweigert. Buddha hat sich geweigert, Retter der Welt zu sein. Er sagt ganz klar, ich bin nicht der Retter der Welt. So, Punkt Nummer zwei, das heißt also nochmal, das Christentum hat keinen Konkurrenten, weil die großen Religionen keinen Retter haben. Okay? Gut. Punkt Nummer zwei, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und da gibt es ja so ganz viele wunderschöne Texte, wir nehmen ein paar, einige, meine Lieblingstexte in Hesekiel 33, fragt Gott, also eine Frage, die mich sehr bewegt hat, damals, als ich noch ein Chaote war. In Vers 23, 18, sorry, falsches Kapitel, Hesekiel 18, Vers 23. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tod des Gottlosen, spricht Gott der Herr? Fragezeichen. Freut sich Gott, dass der Gottlose stirbt? Oder nicht vielmehr daran, dass er sich freut, wenn er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleiben. 1. Timotheus 2, Vers 3 und 4. Es ist der Wille Gottes, unseres Heilands, dass alle Menschen gerettet werden. Gott will, dass wir gerettet werden. Lukas 19, 10. Des Menschen ist gekommen, um was zu tun? Um zu finden, was, und zu suchen, um zu finden, was verloren ist. Er ist wie der gute Hirte, der 99 Schafe verlässt, um das verlorene Schaf zu finden. Er hätte sagen können, ich habe 99, das reicht mir, okay, wir haben 1 verloren, 1% Verlust, das kriegen wir schon hin. Nein! Und er sagt, wenn er das Schaf gefunden hat, da freut er sich. Und auch diese Frau, die hat hier 10 Münzen und eines verloren, das ist für sie die Katastrophe. Ich weiß nicht, wer unter uns 10 Kinder hat, aber stell dir vor, du hast 10 Kinder und einer ist krank oder stirbt. Da kannst du auch sagen, naja, ich habe immer noch 9 Kinder, oder? Nein! Alle sind wichtig. Und die Frau freut sich. Und da sagt Jesus, so viel Freude gibt es im Himmel für einen, der sich bekehrt. Und dann natürlich dann Lukas 15, der verlorene Sohn. Johannes 3, 17, Gott ist nicht gekommen, die Welt zu verurteilen, sondern zu retten. 2. Petrus 3, Vers 9, der Herr verzögert nicht seine Verheißung, wie es etliche für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass einer verloren geht, sondern dass jeder Mann zur Buße kommt. Jetzt stellen wir ihn vor, du kommst ins Krankenhaus, du bist krank, und der Arzt kommt ins Zimmer jeden Morgen oder in seine Arbeit und sagt, wen bringen wir heute um? Könnt ihr euch vorstellen? Ich meine, ich würde rückwärts gehen, ja? Ich würde sagen, okay, jetzt gehe ich raus im Krankenhaus. Nein, ein guter Arzt wird alles tun, um den Menschen zu retten. Ein guter Zahnarzt wird jeden Zahn versuchen zu retten und so weiter. Das ist ein guter Arzt. Was ist Gott für ein Arzt? Ich habe manchmal den Eindruck, dass Gott doch so ein Arzt ist, der darauf schaut, wen er heute umbringt. Vielleicht so ein alter Mann, so ein bisschen zerstört im Kopf, verstört, mit einem Stock hinter dem Rücken und guckt. Und wenn du einen Fehler machst, bang. Ja, kennt ihr die Lieder? Ja, pass auf, kleiner Fuß, was du siehst oder so. Ne? Und dann, die Kinder, ne? Der liebe Gott ist da und hat ja gleich die Knollen hinter dem Rücken. Das Lied ist okay im Zusammenhang. Natürlich müssen wir aufpassen, was wir tun, klar. Und natürlich sieht Gott alles. Aber ist Gott darauf bedacht, bei jedem Fehler uns einfach zu hauen? Ist Gott wie in manchen Firmen? In manchen Firmen gibt es eine Person, ihr Job ist zu schauen, wer demnächst gefeuert wird. Das gibt es ja in großen Firmen. Der Mann hat nur einen Job. Er sucht, wen er demnächst feuern wird, kündigen wird. Ist Gott so? Ganz ehrlich. Nein, Gott möchte, dass wir gerettet werden. Es gibt da im Hinduismus, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter, im Hinduismus eine ganz tolle theologische Diskussion. Ja, die Hindus, die können das. Und zwar die Theologie der Katze und die Theologie der Affen. Jetzt müssen wir mal die Kinder fragen. Was ist der Unterschied zwischen einem Katzenbaby und einem Affenbaby? Ding, 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 ding. Kinder, wisst ihr das? Wie geht ein Affenbaby über die Straße? Weißt du nicht? Was sage ich dir? Er muss sich an der Mutter, weiß das jemand? Alle, die unter 1,50 Meter sind, können antworten. Ne? Ja, genau. Der kleine Affe muss sich an der Mutter festklammern. Aber bei der Katze ist andersrum. Die Katze fasst die Kinder und bringt sie über die Straße oder überhaupt. Und das ist eine interessante Diskussion der Theologie. Müssen wir, um gerettet zu werden, Gottes Hand ergreifen? Oder greift Gott oder reicht Gott seine Hand und nimmt uns an der Hand? Übrigens interessant, es erinnert mich immer, als ich klein war, wir waren drei Jungs und damals gab's, also in meiner Heimat waren Zebrastreifen nur Dekorationen, ne? Und wenn wir über die Straße gehen, sagte meine Mutter immer, hey, halt euch fest und so. Eigentlich war es falsch. Wäre besser, sie hätten uns gehalten. Aber gut, mit drei Kindern, zwei Hände, das geht wahrscheinlich ein bisschen schwer. Aber ich hätte mich viel safer gefühlt, wenn meine Mutter mich festgenommen hätte. Und interessant ist, dass in den Psalmen, da gibt's viele, die Bibel, meine Bibel, deine Bibel sagt, dass Gott uns an der Hand hält. Dass Gott uns an der Hand nimmt. Es geht so weit, dass das hebräische Wort für vergeben, was übrigens nur Gott kann, das ist ein ganz anderes Wort für die Vergebung der Menschen. Wir können Gottes Vergebung, unsere Vergebung niemals vergleichen. Das ist völlig unmöglich. Wenn du mir auf den Fuß trittst, kann ich nicht meinen Sohn dafür geben. Das geht nicht. Das nebenbei. Aber das Wort für vergeben in Hebräisch heißt aufstellen, hochziehen. Das Wort Nazar kann man sich gut merken, weil von Braun, ein Jude, ein deutscher Jude, hat der Nazar eben diesen Namen gegeben, weil die Raketen, die gehen nach oben. Und das ist die Idee, nicht, dass wir nach oben gehen, sondern Gott uns hochzieht. Das ist Vergebung. Ach so, Psalm 145, Vers 14, sollen wir lesen. Glaubt nicht alles, was ich sage, nur was das Wort Gottes sagt. Der Herr hält alle, die da fallen. Wow. Auch wenn du fällst, hält dich Gott und richtet alle auf. Hier haben wir dieses Wort, die niedergeschlagen sind. Johannes 12, 32 sagt Jesus, wenn ich erhöht bin, wenn ich alle zu mir ziehen. Jesus zieht die Menschen. Wenn du heute hier bist und ich, ist nicht, weil wir gut, intelligent oder hübsch oder brav sind, sondern weil Gott uns zu sich gezogen hat. Darum sind wir hier heute. Römer 5, ja. Gottes Liebe besteht darin, dass Jesus für uns starb, als wir noch, ja, da steht aber im Text, schwach waren. Steht auch Sünder. Aber erstmal schwach und Sünder, beides. Warum? Weil manche sind böse, ja, okay. Aber Gott ist für sie trotzdem gestorben. Und andere sind schwach, was es auch immer bedeutet. Und Jesus ist für sie gestorben. Als wir noch schwach waren, die Liebe Gottes, 1. Johannes 14, besteht darin, dass er uns zuerst geliebt hat. Ich habe Gott nicht geliebt. Ich habe die Welt geliebt. Ich habe jeden Blödsinn mitgemacht, den es zu machen war, von Drogen bis. Aber Gott hat mich gesucht. Das sage ich übrigens den Menschen, die sagen, oh, ich glaube nicht an Gott. Ich sage, okay, das ist dein Problem, aber Gott glaubt an dich. Das musst du wissen. Wir sind da, weil Gott uns zu sich gezwungen hat. Das ist die Liebe Gottes. So, noch einmal, Punkt 2, Gott will, dass wir gerettet werden. Deshalb Punkt 3 dieser Predigt, Gott tut alles, um uns zu sich zu ziehen. Wie jemand, der verliebt ist, alle Signale gibt, hier bin ich und ich mag dich und du bist toll und alles. Das machen wir, ne? Wenn wir jemanden bekommen wollen. Okay, deswegen, Gott oder spricht Gott jeden Menschen an. Das ist ja logisch. Und die Bibel nennt also viele Beispiele, wo Gott alle Menschen anspricht. Johannes 1, 9, das Licht schien in die Finsternis, erleuchtete alle. Hier das Wort. Johannes 1, ja. Wollen wir es mal lesen. Ihr kennt die Texte, ich weiß nicht, wie weit ihr da. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Alle Menschen bekommen eine Erleuchtung. Ja, interessant, ne? Kann man das so übersetzen. Alle Menschen bekommen eine Erleuchtung. Kurz danach, Johannes 12, im gleichen Buch, Vers 32, sagt Jesus, und ja, das ist der Text, und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, werde ich alle, das Wort alle, zu mir ziehen. Ja, den anderen Text könnt ihr fotografieren, nachlesen und so. Und Gott spricht, ja, Gott spricht. Er spricht durch Träume. Achso, das war zu schnell. Hier zurück für dich. Ja, hast du schon. Okay. Wenn nicht, dann sagt ihr mir, es wird sowieso aufgenommen. Ja. Gott spricht zu den Menschen. Es gibt Menschen, und ich kenne einige, die sind durch Träume Adventist geworden. In Deutschland. Ich habe mal eine Umfrage gemacht. Vielleicht können wir das hier in Schweinfurt machen. Wäre interessant. Wie viele von euch haben schon mal einen Traum gehabt, wo ihr denkt, das war von Gott? War eine interessante Frage. Ich komme weltweit in meinen Umfragen auf 40%. Je nach Land mehr oder weniger, weil Gott verschiedene Sprachen gebraucht. Und wir Europäer sind mehr so intellektuell. Also Gott spricht mehr durch Intellekt, durch Argumente. Aber in anderen Ländern sind Argumente gar nicht so wichtig. Wenn ihr mit Afghanen arbeitet, das ist Theologie überhaupt nicht wichtig. Sondern wichtig ist dein Gott mächtig? Hat er die Barakatullah, die Segen Gottes? Das ist wichtig. Ja, und bei anderen Völkern ist, was bringt mir dieser Gott? Bringt er mir Reichtum, Glück oder so? Aber Theologie ist nicht so wichtig. Bei den anderen ist es die Beziehung. Du bist eine tolle Frau und deswegen möchte ich so sein wie du. Also, aber bei uns ist Theologie, deshalb redet Gott mehr mit Theologie. Da gibt es den berühmten Zufall, kennt ihr ja alle, ne? Zufällig macht man Radio an und bumm. Ich hatte eine Frau in Madagaskar. Sie war am Selbstmord und irgendwie geht das Radio an, die macht Radio an und findet eine Adventist World Radio, so eine adventistische Sendung. Und dann sagt gerade der Mann, ja, du bist wertvoll und du sollst jetzt noch nicht sterben, Gott hat groß vor und so weiter. Und hat sich bekehrt. So, die Bibel nennt auch einige interessante Offenbarungswege. Der eine ist Römer 1, ist die Natur. Paulus sagt in Römer 1, Vers 19, wenn die Menschen Gott erkennen wollen, können sie es machen. Denn Gott, was man von Gott erkennen kann, ist ihnen unter ihnen. Wie? Durch die Natur. Die sehen die Welt und erkennen Gott aus seinen Werken und haben deswegen keine Entschuldigung. Jetzt ist es so, es gibt Menschen, die glauben, Gott, das ist die Kuh, das ist der Baum. Es gibt es ja wirklich, ja. Es gibt Zwiebelanbeter, gibt es in der Welt, ja alles. Und ich bin ein mutiger Mensch. Ich habe mal meinen buddhistischen Bibelkreis gefragt. Ich habe gesagt, es gibt ja im Buddhismus nicht unbedingt so den Schöpfer Gott, aber wie seht ihr das? Und die haben mir alle gesagt, obwohl niemand uns von einem Schöpfer Gott erzählt hat, haben wir irgendwo alle die Idee, dass es einen Schöpfer Gott geben muss. Ich werde diesen Chinesen nie vergessen, ein Student in Genetik, also deutsche Universitäten nehmen chinesische Studenten und das sind keine Dummköpfe, ich kann euch sagen, ja. Und der ruft mich um 3 Uhr morgens an. Ich sage, was ist los? Ja, du hast gesagt, ich kann jederzeit anrufen. Okay. Und der war ganz aufgeregt, er sagt, ich kann nicht schlafen, ich hab so was Tolles entdeckt. Du hast mir so ein Buch gegeben und das fängt so an. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ich glaube, das Buch kennt ihr, ne? Irgendwo. Und er war so aufgeregt, weil er sagt, ich bin Genetikprofessor in China. Ich komme nach Deutschland und jetzt habe ich das, was ich immer gesucht habe. Und der hat mir gesagt, er hat alle seine Kumpel da aus dem Bett geholt, also war ganz aufgeregt. Römer 2, Vers 14. Wenn die Heiden, also die Nichtjuden, die das Gesetz nicht haben, die 10 Gebote und so, doch von Natur tun, was das Gesetz fordert. Ja, von Natur. So sind sie, obwohl sie kein Gesetz haben, sie selbst ein Gesetz. Nämlich durch das Gewissen. Ha, das Gewissen. Alle sagen, Anthropologen, Psychologen, Ethnologen, das Gewissen, das ist die Erziehung. Ne? Also, ich weiß nicht, wer hier schon 4, 5 Generationen Adventist ist, aber würdet ihr am Sabbat einkaufen gehen? Es ist in den Genen drin. Würdet ihr einen Schweinesteak essen? Ah, das ist so, ja, das ist einfach drin. Das ist unsere Erziehung, oder? Aber gibt es auch dem anerzogenen Gewissen, gibt es auch ein göttliches Gewissen? Ja, gibt es. Das Beispiel ist die Menschenfresser, Kannibalen, gibt's ja noch. Und ich habe so mit mehreren Kannibalen gesprochen, die haben auch gesagt, welche die besten Stücke vom Menschenkörper sind. Aber das sage ich euch nach dem Potluck. Und die haben alle gesagt, alle, jedes Mal, wenn wir Menschenfleisch serviert bekamen, haben wir ein schlechtes Gewissen. Wieso denn? Die Mutter sagt, iss mein Sohn, das ist frisch vom Nachbarn. Und der Sohn sagt, schlechtes Gewissen, woher? Gottes Stimme, ja. So, also jetzt haben wir schon ganz viele Elemente und ich denke, wir müssen zu der Conclusion, also zu einer Schlussfolgerung kommen. Wenn Gott möchte, er rettet die Menschen, er möchte, dass alle gerettet werden, er offenbart sich allen, dann logischerweise, jeder, der ihn sucht, wird ihn irgendwo finden, oder? Und da gibt es diese schönen Texte, Jeremia 29, Gott hat Gedanken des Friedens, ja, interessant, Gedanken des Friedens. Und er sagt, wenn ihr mich vom ganzen Herzen sucht, so werde ich mich finden lassen. Das Gleiche steht in Sprüchen 8 und in 2. Thessalonicher steht der Umkehrschluss. Wenn jemand Gott nicht finden will, dann wird ihm Gott sogar genug Argumente geben, um nicht zu glauben. Interessant, wie Ellen White in der Einleitung vom großen Kamm sagt, die Bibel ist so geschrieben, dass jeder, der einen Grund sucht zum Zweifel, ihn finden kann. Boah, das finde ich super. Ich wiederhole, die Bibel ist so geschrieben, dass wer einen Grund zum Zweifel sucht, ihn finden wird. Finde ich toll. Niemand ist gezwungen durch seine Vernunft, 1+2 mal 2 oder so, Christ zu werden, sondern der ein Hain der Suppe sucht, der wird ihn finden. Es finden. Finde ich gut. So, aber jetzt kommt die Frage. Wer ihn sucht, wird ihn finden, selbst in anderen Religionen? Fragezeichen. Und das ist jetzt die interessante Frage, wo keiner sich richtig traut, weil da würde man entweder sagen, da er ist ein Ökumene, Synkretist, was auch immer. Also das wird ein bisschen schwierig, weil leicht könnte man sagen, Buddhismus, vom Teufel. Taoismus, vom Teufel. Islam sowieso, Hinduismus ebenso. Okay, jetzt erzähle ich euch mal was von einem überzeugten Satanisten. Ihr glaubt es oder nicht, ich war Buchevangelist früher und in einer Stadt nicht weit von Schweinfurt klinge ich an der Tür und der Mann sagt, ich bin ein überzeugter Satanist. Und da habe ich gesagt, habe ich noch nie jemanden getroffen, ne? War nicht vorbereitet. Ich habe nette Omis und alles getroffen, aber der Mann sagt, nee, ich bin Satanist. Gebet nach oben, lieber Gott, beschütz mich. Und ich hatte meine Bücher, ich wollte weg, was soll ich mit dem Mann machen, ja? Und er sagt mir, ja, ich lese auch gerne, ich habe ganz viele satanische Bücher, möchten Sie die sehen? Und ich, nö, danke. Ja, und dann erzählt er mir, sein Lieblingsbuch wäre das 6. Buch Mose. Wisst ihr was? Ich hatte die Lösung. Das 6. Buch Mose? Gibt es so ein Buch im Satanismus? Keine Ahnung. Das heißt, 6. Buch Mose, gibt es auch das 7. Ich habe gesagt, haben Sie auch das 1. Buch Mose? Ich sage, wie bitte? Sagt er. Ja, ich sage, wenn Sie die Nummer 6 haben, müssen Sie auch die Nummer 1 haben. Und die Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Ich sage, habe ich noch nie darüber gedacht. Wo sind die Bücher? Ja, die habe ich hier. Der Mann hat für 1000 Mark Bücher bestellt. Kinderbibel, so ein Ding, wisst ihr noch? 10 Bände. Hat sich bei der Stimme der Hoffnung gemeldet. Jeden Monat schön brav seine Nachname bezahlt. Natürlich großer Kampf zwischen Licht und Finsternis. Das muss ich haben. Patriarch, Prophet, Kapitel 1, Ursprung des Bösen. Das will ich haben. Alle Bücher bestellt. Was bewegt einen Satanisten für 1000 Mark damals Bücher, christliche Bücher zu bestellen? Die Antwort? Er war ein ehrlicher Satanist. Und er hat es nicht so, er war kein reicher Mann, er war nicht so, und er hat es wirklich jeden Monat bezahlt. Also es war kein so, er hatte zu viel geraucht an dem Tag oder so. Nein. Er war ein ehrlicher Mensch. Und ich frage mich, was dieser Mann mit den Büchern gemacht hat, wirklich. Aber es würde mich nicht wundern, wenn ich ihn mal im Himmel treffe. Würde mich nicht wundern. Jetzt gehen wir mal zurück zum Konfuzianismus. Also ich vermische Konfuzianismus mit Taoismus manchmal, aber im Konfuzius, also der Text geht weiter, wo Konfuzius von dem Heiligen redet. Er sagt, wie groß ist der Weg des Heiligen, wie das Wasser, das überfließt, ernährt alle Dinge und steigt in die Höhe zum Himmel empor. Wie vollkommen ist seine Größe? Jetzt geht's weiter. Der Heilige geht umher. Er tut etwas. Er lehrt, er schafft. Er tut sein Werk, deshalb wird er ewiglich. Deshalb kann der Heilige alle Menschen retten, sodass niemand verloren gehen muss. Kommt das bekannt vor? Ne? Das klingt fast wie Johannes 3,16. Der Heilige kann alle Menschen retten. Wer ist der Heilige? Konfuzius sagt, ich nicht. Ich nicht. In Chinesisch heißt er der Zhu. Der Herr, der die Welt rettet. Und die Chinesen suchen, das ist ein Zhu. Übrigens, das Zeichen in Chinesisch für Rechtfertigung besteht aus verschiedenen Teilen. Wie ihr seht, oben ist ein Lamm. Seht ihr die Hörner so? Ja. Und ich. Und ich besteht aus zwei Teilen. Das ist eine Hand. Ihr seht ja die Finger, so ein bisschen krumm, krumm. Und ein Speer. Jetzt erklärt mir, warum Gerechtigkeit in Chinesisch damit zu tun hat, ein Lamm mit einem Mann mit einem Speer in der Hand. Fragezeichen. Könnt ihr mir das erklären? Natürlich. Jesus, das Lamm Gottes. Und ich habe dieses Zeichen zweimal in einem buddhistischen Tempel, die mischen alles dort, in Zusammenhang mit Gott gesehen. Könnt ihr in Hanoi sehen, Vietnam und Phuket in Thailand. Da gibt es noch mehr. Das heißt, euer Job auf Urlaub ist nicht nur braun zu werden, sondern euch von den Tempel zu stellen und den Leuten erklären, warum Gottes Gerechtigkeit mit einem Lamm zu tun hat und einem Menschen mit einem Speer in der Hand. Das ist Mission. Das ist Mission. Jetzt gehen wir mal zum Hinduismus. 1 Milliarde Menschen. Das heilige Buch des Hinduismus, Kapitel 1, Vers 1, also gleich am Anfang der Upanishad, fängt folgendermaßen an. Nach der Erschaffung des Himmels, des Wassers und der Erde dachte der Allmächtige, Doppelpunkt, die Welt braucht einen Retter. Wow, gleich so Sache, ne? Er dachte nach und veranlasste die Geburt eines Menschen aus sich selber. Kommt euch bekannt vor? Ja? Das ist Hinduismus. Jetzt geht's weiter. Dieser Mann ist alles, was war, ist und sein wird. Er hat die Macht über das ewige Leben. Das sind alles biblische Zitate, oder? Jesus, der war, der ist, der kommt. Er hat die Macht über das ewige Leben. Was sagt Jesus? Das Gleiche. Um die Menschheit zu erlösen. Hier haben wir den Gedanken der Erlösung. Um das zu tun, überwand er das unsterbliche Welt, seine unsterbliche Welt und kam in die sterbliche herab. Er kommt, um jeden nach seinen Taten zu belohnen. Jetzt geht's los. Dieser Mann, der Erstgeborene, alles biblische Begriffe, wurde gebunden. Eine Jupa, man weiß nicht, was es ist, vielleicht ein Baum oder so. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Wer über diesen Mann nachdenkt und von Herzen an ihn glaubt, wird von allen weltlichen Belangen und Schwierigkeiten befreit werden. Und es gibt keinen anderen Erlösungsweg. Das ist Hinduismus. Wow. Und jetzt haben wir 1 Milliarde Hindus in dieser Welt. Bald mehr als Chinesen. Und niemand sagt ihnen, oder ganz wenige Leute, wer dieser Retter der Welt ist. Nächstes Mal, wenn ihr Urlaub in Goa oder sonst wo macht, da habt ihr einen Job. Im Buddhismus kommt der Prinz des der Liebe, Maitri Srei. Und da gibt's zwei Schulen im Buddhismus. Die eine sagen, Buddha hat gesagt, der Retter, also der Prinz des Frieden, kommt in 500 Jahren. Andere sagen, nee, er kommt in 2500 Jahren. Wisst ihr was? Buddha ist ja 500 vor Christus geboren. Also beides stimmt. 538, ne, genau. Aber beides stimmt. Jesus ist gekommen, 500 Jahre nach Buddha. Und er kommt wieder, 2000 Jahre später, nach Buddha. Buddha sagt, seine Hände und Füße werden für die Menschen gebunden sein. Jede Beerdigung in Kambodscha und in Thailand und sonst wo erzählt von diesem Prinz des Friedens, des Prinz der Liebe. Wir werden später über den Koran reden, das machen wir für heute Nachmittag, wenn ihr wollt. So, und jetzt kommt natürlich der berühmte Argument, ja, aber das ist der Teufel, der 95% Wahrheit mit ein bisschen Gift, Irrtum vermischt oder umgekehrt. Andere sagen, das ist 95% Irrtum und Wahrheit. Meine Lieben, was ist Irrtum? Gibt es eine Definition vom Irrtum? Vielleicht müsst ihr googeln, das wäre interessant. Aber meine Bibel spricht nicht vom Irrtum, die spricht vom Licht. Und das Interessante ist, am Licht ist, egal wie dunkel ein Raum ist, stockdunkel, sagt man auf Deutsch, das Licht ist immer stärker als die Dunkelheit. Immer. Das heißt, gerade wenn es super dunkel ist, kann die kleine Kerze erleuchten. Oder? Das heißt, ich meine, ich erzähle euch das, weil ich war ja Missionar in Thailand und in Afrika und sonst wo. Also ich habe da gelebt, ja. Und ich erlebe auch in Deutschland, dass wir manchmal versuchen, also Irrtum und Dunkelheit und was weiß ich was, mit dem Besen rauszufegen. Ja? Ihr Lieben, lasst euer Licht leuchten. Das ist auch viel wichtiger. Und wenn es euch interessiert, ich schreibe ja Newsletter über meine Arbeit und gerade gestern habe ich eine neu geschrieben, weil es mich ärgert, dass es Leute gibt, die nur darauf bedacht sind. Diese Musik ist schlecht, diese Movies sind schlecht, diese Medizin ist schlecht, der Islam ist schlecht und das Zeug verkauft sich, aber was bringt das? Das bringt nur Unzufriedenheit und unzufriedene Leute. Unsere Botschaft ist, ihr seid das Licht der Welt und die Macht der Finsternis kann nichts antun gegen dein kleines Licht, egal wie klein es ist. Jetzt gehen wir mal zu einem Thema Wechsel zu Napoleon, mein Landsmann, der gesagt hat, nul n'est censé ignorer la loi. Was heißt das auf Deutsch? Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Stellt euch vor, letzte Woche war hier in Iran, sagen wir. In Iran fährt jeder über Rot, also hält jeder über Grün an. So, hat sich eingependelt. So, jetzt komme ich nach Schweinfurt mit meinem Auto, fahre voll über Rot. Was sagt die Polizei? Zettel hier, kostet ein bisschen Geld. Ich sage, ja, sorry, ich wusste nicht, ich komme aus dem Iran, ich wusste das nicht. Oder ich fahre auf der Autobahn als Falschfahrer und denke, ey, die fahren alle falsch. Ich bin gerade aus England, also. Was sagt die Polizei? Napoleon hat gesagt, du musst die Gesetze kennen. Die Frage ist, ist Gott wie Napoleon? Bestraft uns Gott für alles, was wir nicht wissen? Auch hier ist in meiner Bibel, sagt meine Bibel, Gott hat die Zeit der Unwissenheit übersehen. Auge zugedrückt, heißt es auf Griechisch. Lukas 23, 34. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die 60.000 Einwohner von Jerusalem haben geschlafen. Aber die 540.000 plus minus, die aus der ganzen jüdischen Welt kamen, die wussten nicht, ob Barabbas, Sohn des Vaters, oder Jesus. Sie haben einfach mitgemacht. Und erst 50 Tage später, wo sie wieder nach Jerusalem kommen, hören sie von Petrus, dieser, den ihr gekreuzigt habt, das war der Messias. Und die Bibel sagt, bumm, kollektives Herzinfarkt. Ja, was sollen wir tun jetzt? Und Petrus sagt, bekehrt euch und ist alles okay. Das ist die Erfüllung von Lukas 23. Paulus Paulus war ein Al-Qaida, ISIS, Boko Haram, Taliban. Oh ja, wisst ihr das? Er hat die Christen getötet, er ist sogar in die Häuser gegangen, sie rausgenommen, er hat gestrahlt, wo Stephanus gesteinigt wurde, oder? Wieso? Ein super Terrorist, dieser Saulus. Und da sagt er aber zu Paulus, zu Timotheus, ich, der Frevler und Terrorist, ja, ich habe es in Unwissenheit getan. Und darum hat Gott mir vergeben und aus mir Paulus gemacht, einen großen Apostel, Missionar und so. Er hat es aus Unwissenheit getan. Meine Frage ist immer, wie viele Leute wie Paulus gibt es in Afghanistan, in Syrien, in Nigeria? Wie viele? Wir müssen diese Leute erreichen. Die können nichts dafür. Übrigens, Hebräer 9, 7, welche Sünden wurden im Heiligtum vergeben? Wisst ihr das? Die Sünden aus Unwissenheit. Food for thought heißt auf Englisch. Zum Nachdenken, was Gott mit den anderen gemacht hat. Und deshalb ist in der Bibel Unkenntnis Unschuld. Die Bibel spricht in drei Texten von kleinen Kindern, die sterben und gerettet sind, weil sie nichts dafür können, dass sie nicht alles über 1844 wussten. Ich schreibe ein neues Buch, könnt ihr schon bestellen. Komm, meine Katze in den Himmel, Theologie der Tiere. Das wird jeder kaufen, nicht wahr? Die Omis, die Kinder, die Veganer, die Buddhisten, super. Übrigens, wer von uns weiß alles? Bitte, zeig mal, wer von euch weiß alles? Alles über Daniel 11? Bitte, Hand hoch. Alles über Prophetie? Hand hoch. Alles über Gottes Wesen? Niemand? Ja, was wollen wir denn? Wenn wir nicht alles wissen, das heißt, dass wir nicht hundertprozentig im Recht sind. Dass vielleicht in uns 1% oder 2% Irrtum ist. Vielleicht sogar etwas, was nicht ganz koscher ist. Ich weiß es nicht. Und jetzt kommt mein Lieblingstext vom Neuen Testament, den müssen wir lesen. Jesus in Johannes 16 spricht über zu seinen Jüngern, ich gehe. Und die Jünger sind ganz traurig. 3,5 Jahre, bleib doch ein bisschen, das war so schön. Mit dir, wir haben so viel gelernt, so viel getan. Und Jesus sagt, ich gehe. Und noch dazu sagt er diesen furchtbaren Satz. Noch ein wunderschöner Satz. Irgendwo frustrierend und irgendwo schön. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es nicht ertragen. Das heißt, Jesus ist nicht wie manche Leute, die auf ein DIN A4 Blatt alle Prophetien samt alle Tieren und Hörnern knallen und in der S-Bahn verteilen und sagen, so, wenn du in 5 Minuten nicht Adventist wirst, bist du verloren. Meine Lieben, das ist nicht Liebe. Für manche Dinge habe ich 60 Jahre gebraucht, um zu verstehen. Und ich kann nicht erwarten, dass die ganze Welt das in 5 Minuten versteht. Das geht nicht. Ein guter Lehrer unterrichtet peu à peu. Da knall ich die ganze Relativitätstheorie an dem ersten Erstklässler, oder? Nein. Stück für Stück so, wie wir es ertragen können. Und das ist ein wunderschöner Gedanke, den Jesus hier gibt. Jesus ist geduldig mit uns und er fängt bei einem Kannibalen an, der die ganze Prophetie nicht versteht. Mit Sicherheit nicht. Aber er erkennt, dass er seinen Bruder nicht essen soll. Oder dem Mann, der erkennt, dass er nicht nur die Kuh oder den Baum anbeten soll, sondern dass vielleicht doch ein Gott dahinter ist. Und die Bibel sagt, dass diese Heiden, im Neuen Testament werden sie besser als manche Juden. Apostelgeschichte 10, kennt ihr die Geschichte? Cornelius ist ein Heide. Er betet Götzen an. Er betet den Kaiser an. Und dann kommt der Engel zu ihm und sagt, Cornelius, hallo? Ja, was ist? Deine Gebete sind zu mir emporgegangen. Wie bitte? Hat Cornelius zu Gott Yahweh im Namen Jesu gebetet? Nein. Oder? Bestimmt nicht. Aber seine Gebete sind zu Gott hochgegangen. Und ihr wisst, wie es weitergeht. Petrus braucht 3 Visionen, um zu verstehen, dass ein Mensch, der nicht alles über die Tora und so weiß, trotzdem gerettet werden kann. Und ihr merkt die super freundliche, missiologisch astreine Begrüßung von Petrus. Ja, also Cornelius, eigentlich darf ich dir die Hand nicht geben, weil du ein Unreiner bist. Ja, aber ja, Gott hat mir gezeigt. Wo sind die Tücher hier? Ihr lacht. Aber am nächsten Tag rief die Tizianstraße. Hallo, hier ist die Vereinigung. Oder war das Ostfildern? Ich weiß es nicht. Petrus, wie konntest du einem Heiden die Hand schütteln? Wir haben gehört, komm in unser Büro. Da war der Vorsteher, waren alle da. Kapitel 11. Und Petrus erzählt, wie das ist. Und dann sagen die Leute, jetzt verstehen wir. Ja. So wunderschöner Text, Apostelgeschichte 10, 34. Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Meine Lieben, dieser Satz ist die Revolution. Ist es euch bewusst? Gott sieht nicht die Person. Ich meine, ganz ehrlich, ich kenne Jakobus. Jakobus sagt, wenn ein reicher Mann in die Gemeinde käme, mit goldenen Ringen und so, und da kommt ein armer Mann, was würdet ihr tun? Und er stellt mir die Frage. Ich meine, wenn hier 10 Punker kommen würden, oder Leute mit so einem Bart, ja, und Frauen vermummt, jetzt, um 12 Uhr in einer Minute, wenn 10 solche Leute in die Gemeinde kommen, wie würdest du reagieren, ganz ehrlich? Überleg dir. Ich meine, ja? Oder Leute, die anders riechen und so. Und hier, ähnlich hat Petrus verstanden, ich erfahre jetzt, dass Gott die Person nicht ansieht. Leute, wer das versteht, ist nicht einfach. Sondern in jedem Volk, in den Muslimen, Buddhisten, Hindus, Satanisten, Punker, Heavy Metal und so. Was heißt das? Wie bitte? Wer ihn fürchtet? Gibt es Leute, die fürchten? Wir haben 10 Kilometer von da, wo ich wohne, jedes Jahr, einen der größten Heavy Metal Festival der Welt. Weißt du, was Heavy Metal ist? Braucht ihr nicht wissen. Das ist sowas wie 10, wie heißt diese Dinge da, um die Straßen kaputt zu machen, so. 3 Bühnen, die ganze Erde 10. 10 Kilometer, ich höre das. Und da war eine Schwester in der Gemeinde, wenn ich sagen darf, die sieht so heilig aus. Sie hat immer lange Kleider, so ein bisschen wie Ellen White und so. Ne? Und die ruft mich an und sagt, du bist der Prediger, wir müssen auch diese Leute evangelisieren. Ich sage, also wenn sie geht, dann gehe ich auch. Ja, und tatsächlich kommen sie mit ihrem Bündel, nimm Jesus und so, und geht an die Tür und verteilt. Und ich sage, lieber Gott, ihr wisst gar nicht, wie viele Leute uns angesprochen haben. Der eine sagt, ich würde so gern Gott glauben, aber keiner hat es mir je gezeigt. Der andere nimmt seine 100 plus Euro Karte, Eintrittskarte, zerreißt sie und geht nach Hause. Der andere sagt, ja, mein Onkel ist Pastor und ich finde das toll, was ihr macht. Kann ich auch mal diese Zettel haben? Und da geht er durch diese 10.000 Leute und verteilt und schreit, Jesus liebt euch, ey Leute! Und das machen wir jedes Jahr. Pot Spaghetti, wir holen Leute vom Bahnhof in den Kisten Bier. Ich glaube, kein Prediger der Welt hat so viel Bier in einem Tag getragen wie ich. Kistenweise und Haschisch und alles. Ich war der Taxi. Und die fragen alle, wieso machst du das? Weil ich euch von Jesus erzählen möchte. Und die Leute machen so große Augen. So einfach, easy. Und ich war in Afghanistan und sonst wo. Und du kannst sogar, stell dir vor, wir können sogar zum Nachbarn gehen. Es geht. Malachi 1, das müsst ihr lesen. Eine Seite von Matthäus 1, also kann man leicht finden. Ne? Malachi 1 und der liebe Martin Luther hat es gut übersetzt. Dankeschön, Martin. Weil in manchen Ländern, die haben sich nicht getraut. Das ist so bombig, hört euch dazu. Malachi 1, Vers 10, da schimpft Gott gegen die Juden, die alles perfekt machen und sagt, ich habe kein Gefallen an euch, an euer Opfer, das ist mir unangenehm, das stinkt mir zum Himmel. Und dann sagt er in Vers 11, vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang ist mein Name herrlich unter den Heiden. Wow. Und an allen Orten wird meinem Namen geopfert und ein reines Opfer dargebracht. In den buddhistischen Pagoden, in den hinduistischen Tempel. An allen Orten wird mein Name ein reines Opfer gebracht. Wenn es euch nicht reicht, lest eure Bibel. Wie oft sagt, allein Jesus in Matthäus, so ein Glauben habe ich in ganz Israel nicht gesehen. Wer war das? Ein römischer, verhasster Heide. Unbeschnitten. Und Jesus sagt, so ein Glauben habe ich nicht gefunden. Den Text könnt ihr alle lesen. Ja, bitte, das müsst ihr lesen. Die Leute von Sodom und Gomorra, ja, die Königin von Saba, wie Leute gewusst hätten, was ihr wisst, sagt Jesus. Und dann in Lukas, die ganzen Texte, wer ist dein Nächster? Der barmherzige Samariter. Ich frage mich, was diese Lektion in meinem Leben ändern wird. So schwierig, aus der Rolle des Priesters, des Leviten auszusteigen, oder? Aber wenn du ins Himmelreich gehen willst, sei wie der verhasste Samariter. Und er war wirklich verhasst, weil er 95% Wahrheit hatte, aber 5% Irrtum. Das war für die Juden schlimmer als alles. Ja, hier die Textos. 10 hat er geheilt, einer kam zurück. Wer war das? Schon wieder dieser verhasste, komische Samariter. Meine Lieben, wir müssen zum Schluss kommen. Ja? Aufruf zu geistigen Demut. Ich bin dankbar. Ich bin dankbar, dass ich Siebentags-Adventist bin. Ich bin dankbar für vieles. Aber was ich weiß, macht mich nicht besser. Macht mich kein Zentimeter besser, wenn ich es nicht umsetze. Wie sollen sie hören? Wie sollen sie hören, sagt Paulus, wenn niemand predigt? Habt ihr mal festgestellt, dass es diesen Gedanken der Bibel gibt? Am Tag des Gerichts kommen Leute. Und Jesus sagt, hier, wieso? Ja, du hast dem Kleinsten ein Glas Wasser gegeben. Ich war vorgestern, bei einer großen Beerdigung in Frankreich. Eine Verwandte von mir. Meine Tante hat furchtbar gelitten an Krebs. Es war eine Frau Tag und Nacht bei ihr. Es war aber keine Adventistin. Das war eine Arbeitskollegin. Beim Essen haben uns alle gesagt, eins will diese Frau nicht hören, das Wort Danke. Die hasst das. Die schämt sich, wenn jemand Danke sagt. Die möchte das nicht. Bitte halt euch zurück. Und ich habe sie nur gefragt, warum hast du das getan? Also, ich hab nichts getan. Ein Bruder der Generalkonferenz war in Bogenhofen. Kennt ihr Bogenhofen? Die Insel der Seligen. Der Bruder von der Generalkonferenz kommt eigentlich aus Pakistan, ist der Fachmann für Moslemarbeit. Und er wurde krank. Er ging ins Krankenhaus in Bogenhofen, in Braunau. Niemand aus der Gemeinde hat ihn besucht, nicht einer. Ein Mann der Generalkonferenz. Ich habe ihn besucht, Kraft meines Amtes. Und ich sage, wie geht es dir im Krankenhaus? Ich kann kein Deutsch. Ja. Ich sage, ja, wie ist das Essen hier? Er sagt, kein Problem. In dem Moment geht die Tür auf, da kommen 3 Pakistani mit so einem Teller mit Reis, Gemüse und Hühnerfleisch. Der hat mir erzählt, wie das war. Der Nachbar im Zimmer war ein Türke. Der Türke kann kein Urdu, kein Englisch und der Pakistani kann kein Deutsch und kein Türkisch. Aber der Türke hat gemerkt, das muss einer von uns sein. Er hat die Moschee angerufen, 3-mal am Tag kamen die Muslime und haben ihm so ein Essen gebracht. Meine Leute, niemand hat ihn besucht. Ich weiß, es ist nicht sehr ermutigend, aber ich frage mich wirklich nach solchen Lektionen, wie wir haben hier, was sich ändert in meinem Leben. Und ich glaube, wir müssen uns die Frage stellen, wenn Jesus wiederkommt, was hören wir denn? Wird Jesus fragen, wie viel Doktorat wir haben? Wie viel wir über Dreieinigkeit verstehen, über dies und das? Was du dem Geringsten getan hast, das hast du mir getan. Wann? Wie? Die haben nicht mal Jesus gekannt. Ja? Die wissen, wer nicht, wer Jesus ist. Aber sie sind gerettet. Aufruf zur Barmherzigkeit. Sind wir wie ein Jonah, der nur wartet, dass die bösen Niniviter sterben, damit wir endlich in den Himmel kommen? Und Gott sagt zu Jonah, du, diesen kleinen Baum, ja, du trauerst um den Baum. Und du trauerst nicht um diese 1000 Leute, die nicht wissen, wo rechts und links ist. Sogar die Tiere. Barmherzigkeit, Barmherzigkeit. Hast du barmherzig, wenn du durch die Welt gehst? Wenn du am Fernsehen siehst, wie es manchen Leuten geht? Dass Leute in Deutschland keine Ahnung von nichts haben. Jesus ging durch die Dörfer. Er war, es jammerte ihm, heißt es bei Luther. Im Griechen heißt es, er hatte Bauchschmerzen. Hast du Bauchschmerzen, wenn du durch deine Stadt gehst? Vor kurzem war ich mit einem Prediger. Er war in der Fußgängerzone und da waren die ganzen Bierleute und Punker, wisst ihr alle. Die Leute heute, die sehen ihn und sagen, du bist bestimmt ein Pastor, ne? Komm uns bloß nicht mit deinem Jesus. Das haben die Muslime gehört, die sind gekommen und gesagt, Jesus, aber wir wollen von Jesus hören. Und deswegen glaube ich schon, dass eines Tages die Vermummten hierher kommen werden. Seid bereit, nicht nur vermummt. Alle haben es gesagt, von Sokrates bis Mandela, das Böse gedeiht, wo die Guten nichts tun. Ich möchte hier aufhören und sagen, Leute, bitte lebt nach eurer Erkenntnis. Das ist Vollkommenheit. Und lasst uns ein Herz für andere Menschen haben, die nicht die Chance haben wie wir, intellektuell, kulturell, religiös, das zu verstehen, was du und ich vielleicht verstehen. Aber in der Praxis das tun, was Jesus sagt. Ich hoffe, ich habe euer Weltbild so ein bisschen erweitert. Das ist in der Sache. Ich hoffe, ihr habt viele Fragen. Und jetzt sollen wir schön essen. Dankeschön, ich freue mich. Und ich habe Zeit für euch, bis ihr alle einschlaft. Und ich werde früher aufhören, keine Angst. Gott segne euch. Amen.